Ich lese den Predigttext des heutigen Sonntags. Er steht in Micha 6, die Verse 1 bis 8. Ich lese in der Luther von 2017. Hört doch, was der Herr sagt. Mach dich auf, führe einen Rechtsstreit mit den Bergen, auf dass die Hügel deine Stimme hören. Hört, ihr Berge, den Rechtsstreit des Herrn, ihr starken Grundfesten der Erde, denn der Herr will mit seinem Volk rechten und mit Israel ins Gericht gehen. Was habe ich dir getan, mein Volk, und womit habe ich dich beschwert? Das sage mir, habe ich dich doch aus Ägyptenland geführt und aus der Knechtschaft erlöst und vor dir hergesandt, Mose, Aaron und Miriam. Mein Volk, denke doch daran, was Balak, der König von Moab, vorhatte und was ihm Bileam, der Sohn Beors, antwortete. Wie du hinüberzogst von Schittim bis nach Gilgal, damit du erkennst, wie der Herr dir alles Gute getan hat. Womit soll ich mich dem Herrn nahen, mich beugen vor dem Gott in der Höhe? Soll ich mich ihm mit Brandopfern nahen, mit einjährigen Kälbern? Wird wohl der Herr gefallen haben an vielen tausend Widdern, an unzähligen Strömen von Öl? Soll ich meinen Erstgeborenen für meine Übertretung geben, meines Leibes Frucht für meine Sünde? Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Nichts als Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott.
Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, danke für dein Wort. Danke, dass du es uns gegeben hast, die ganze Bibel. Wir beten, dass du uns ins Herz redest und dass wir dich verstehen und dass wir tun, was dir gefällt und dass du mir gibst, das Recht zu sagen. Amen. Ihr Lieben, der Predigttext des heutigen Sonntags, der angegeben ist, beginnt mit einer doppelten Aufforderung an das Volk Israel. Volk Gottes, hör mir zu, dein Gott will zu dir reden. Zweimal. Gott will nicht nur mit ihnen reden, er will mit ihnen streiten. Es ist ein Gerichtsverfahren und er ruft Zeugen in den Ring. Und das sind Zeugen, die gar keine Ohren haben, aber trotzdem alles mitbekommen. Also es ist die Natur, es sind die Berge und die Hügel, es ist das Land. Wir würden heute sagen, die Umwelt wird aufgerufen in den Zeugenstand. Es sind die stillen Beobachter, die Zeitzeugen, die Protokollanten von dem, was Menschen alles so tun. Ein ganz moderner Gedanke eigentlich. Volk Gottes, hör mir zu, ich will mit dir reden. Eigentlich ist die Bibel, die ganze Bibel, man könnte sagen, ein Hörbuch. Gott redet und wir, auch wenn wir 2000 oder mehr Jahre nach den Zeitzeugen des Propheten Micha leben, wir alle sollen hören. 14 Mal ist von unserem Herrn Jesus Christus überliefert, dass er gesagt hat, wer Ohren hat zu hören, der höre. Deutlicher kann man es nicht sagen. Und ihr Lieben, ihr wisst, dass alle im menschlichen Leben gibt es grob gesprochen drei Phasen des Hörens. Als Kind hört jeder exzellent. Sogar schon im Mutterleib haben wir gelernt, die Stimme unserer Mütter zu erkennen, zu hören und von allen anderen Stimmen zu unterscheiden. Das weiß man heute durch moderne Wissenschaft. Und wir sind aufgewachsen und haben die feinsten Geräusche erkennen gelernt. Blätter rascheln, Vögel zwitschern, flüstern im Unterricht zum Beispiel, wenn man eigentlich gar nicht reden sollte. Aber leider, auch wenn die Hörfähigkeit in dieser Kindheitsphase exzellent ist, ist der Wille zuzuhören in diesem Alter kläglich unterbelichtet. Also Lehrer und Eltern beklagen den Eigenwillen und die Schwerhörigkeit der Kleinen und besonders dann auch der Teenager, wenn es darum geht, zu gehorchen. Also zum Beispiel das Zimmer aufzuräumen oder die Schulaufgaben zu machen oder nicht waghalsige Sachen anzustellen. Als Erwachsener hört man immer noch sehr gut. Man filtert zum Beispiel die Stimmen der eigenen Kinder aus dem Riesenlärm auf dem Spielplatz heraus. Man hört laut Radio und kann nebenher noch verstehen, was die Frau einem sagt. Aber in dieser Lebensphase ist man so beschäftigt mit wichtigen und leider auch mit nichtigen Dingen, dass für die leise Stimme Gottes oft gar kein Raum bleibt. Der Vordergrund des Lebens mit all seinen Aktivitäten ist einfach zu laut. In der dritten Lebensphase lässt das Hören deutlich nach. Alle Leute reden plötzlich so leise, sagen wir. Ich weiß noch, der Bruder Horst Hochmuth, der auch hier gelebt hat, der hat immer zu uns bei den hauptamtlichen Tagungen gesagt, Brüder, warum redet ihr so leise? Und er sagte das wie die Posaune von Jericho. Man muss ständig nachfragen. Zum Glück gibt es Hörhilfen, Hörgeräte, die so winzig sind, dass man sie kaum sieht und dabei ein kleines Vermögen kosten. Vielleicht sind wir ja zu beglückwünschen, dass wir so ab 60 oder 70 Jahren zwar immer schlechter hören, aber dass wir den ganzen Lärm nicht mehr hören müssen, den es da in der Umwelt so gibt. Und dass wir vielleicht jetzt besser hinhören und besser zuhören können, weil wir weiser geworden sind und weil wir wissen, dass es darauf ankommt, genau hinzuhören, um die Stimme Gottes zu hören. Hoffentlich. Gott, der Herr, will mit uns reden. Er mahnt uns. Er will unsere Aufmerksamkeit und er weiß, das ist lebenswichtig für uns, dass wir hören und dass wir ihn verstehen. Wisst ihr, das Schöne ist, wir müssen nicht einmal auf eine innere Stimme hören, die vielleicht so leise ist, dass sie vom Hintergrundrauschen, das wir ja im Kopf haben, verschluckt wird. Nein, Gott redet ja zu uns durch sein Hörbuch, durch die Bibel. Und er zeigt uns, wer er ist und wie er ist. Kein Mensch muss seine Fantasie bemühen, um sich Gott auszumalen. Und niemand ist auf Spekulation angewiesen. Gott erklärt sich selber. Gott redet durch den Propheten Micha. Was habe ich dir getan, mein Volk? Und womit habe ich dich beschwert? Das sage mir. Ist das nicht interessant? Gott reagiert auf Beschwerden. Jetzt überlegt mal, wie oft wir uns beschweren. Wie oft wir miteinander darüber reden, was alles nicht stimmt. Gott reagiert auf Beschwerden. Er hat genau hingehört und er hat gehört, wie mühsam das ist mit den Geboten. Israel hatte 613 an der Zahl davon. Und die 10 wichtigsten, die kennen wir auch, die 10 Gebote. Wie schwierig ist das? Wie soll einer das schaffen? Und erst die Tempelsteuer und die dauernden Pilgerreisen nach Jerusalem und das langweilige Sabbathalten, den ganzen Tag nichts tun dürfen. Wie viel schöner ist der bunte Tanz um Baal? Und wie viel besser lebt es sich, wenn man nicht auf alles den Zehnten geben muss? Und wie schwierig ist das besser sein müssen als alle anderen? Fromm sein macht Mühe. Man sagt, das ist eine Spaßbremse. Und es macht uns zur Zielscheibe für Spott. Tja, wir kennen das auch, oder? Gott reagiert auf Beschwerden seiner Leute und er sagt, hast du vergessen, wovon ich dich gerettet habe? Mein Volk, habe ich dich nicht aus Ägypten, aus der Sklaverei herausgeführt? Und jetzt sollten eigentlich bei den Zeitzeugen von Micha, bei den Israeliten und dann auch bei uns alle diese Stichwörter wieder aufgehen, uns einfallen, die mit dieser Rettung verbunden sind. Also schreckliche Plagen für die Unterdrücker. Fähige Anführer, die es verstehen. Eine gelungene Flucht. Das geteilte Meer, der Untergang der gesamten feindlichen Armee, Wasser in der Wüste, Manna in Hülle und Fülle, Bewahrung in den Scharmützeln mit den räuberischen Beduinen, Heilung von einer Seuche, Führung in der Wildnis zu den Oasen, Licht in der Nacht und Vergebung bei den vielfältigen Rückfällen in alte Gewohnheiten. Das haben die Israeliten zwar immer wieder gehört. Das ist ihnen immer wieder gepredigt worden, auch in den Generationen danach und uns ja auch. Aber sie haben es offensichtlich vergessen. Das Gedächtnis für die Hilfe und Güte Gottes ist kurz. Das Interessante an dieser Predigt des Micha ist jetzt, dass er das nicht einfach nochmal wiederholt, weil ja vielleicht diese Geschichten auch so ein bisschen abgegriffen sind. Man kennt sie. Der Vater hat sie schon erzählt und der Großvater und sie kamen in den Andachten vor und bei den Predigten. Und deshalb rückt er vielleicht deshalb eine andere Geschichte in den Mittelpunkt, die nur ganz selten erzählt wird und die nur die wirklich konsequenten Bibelleser auch kennen. Es geht hier in dieser Erwähnung um zwei Namen. Der eine heißt Balak und der andere Bileam. Und wer seine Bibel nicht kennt, weiß gar nicht, was das bedeutet. Also, Balak, das war der König der Moabiter damals, als Israel aus Ägypten zog. Und er sieht die israelitischen Flüchtlinge aus der Wüste in der Jordanebene zelten. Eigentlich ein ganz friedliches Bild. Kochfeuer brennen, Schafe grasen, Kinder spielen, Frauen waschen Wäsche. Aber sein Herz verfinstert sich und er denkt, die nehmen uns den Platz weg. Ihre Herden fressen unser Gras. Die werden sich vermehren. Wir müssen sie verjagen. Weg mit Israel. Und so kommt er auf die perfide Idee, den Bileam holen zu lassen. Bileam, wir würden heute sagen, das war ein Schamane, ein Zauberer aus dem fernen Babylon. Er lässt ihn holen, damit er ihm dieses fremde Volk mit einem Fluch belegt. Dieses fremde Volk, diese hergelaufenen Leute. Die sollen geschwächt und verängstigt, dezimiert und verjagt werden. Man könnte das psychologische Kriegsführung nennen oder spirituelle Kriegsführung. Man holt sich eine andere Macht dazu, die viel stärker ist als alle Waffen der Menschen. Aber seine Rechnung geht nicht auf. Bileam, der Schamane, hatte nämlich gerade vor, eine lebensgefährliche Auseinandersetzung mit Gott, dem Allerhöchsten. Und er weiß dann, er darf nur das sagen, was Gott ihm aufträgt. Kein Wort mehr und kein Wort weniger. Und tatsächlich, obwohl er eigentlich Israel im Auftrag von Balak verfluchen sollte, segnet er es dreimal. Sehr zum Entsetzen des heidnischen Königs. Bileam spannt nämlich damit im Auftrag Gottes einen Schutzschirm über Israel auf. Er macht es immun gegen böse Einflüsse von außen. Das bedeutet Segen. Die Frage ist natürlich, was will Gott uns dann mit diesen zwei Namen sagen, Balak und Bileam? Ich denke, dass wir verstehen sollen, dass Gott schon wach und aufmerksam war, als wir noch schliefen. Dass er aufgepasst hat, als wir noch sorglos uns nichts Böses gedacht haben. Dass er hört, bevor wir bitten. Dass er sogar Fluch in Segen umwandelt. So ist er. Voller Güte, voller Erbarmen, voller Liebe. Bevor wir die Hände gefaltet haben und um Hilfe geschrien, bevor wir uns Sorgen gemacht haben, da ist er schon da. So viele Male, überlegt mal, so viele Male sind wir Auto gefahren und wir hatten keinen Unfall. So oft sind wir verschont geblieben von Krankheit. Wie oft sind wir geheilt worden aus Krankheit? So oft hat das Geld gereicht. So oft hat er uns vor bösen Menschen bewahrt. Und wir haben es nicht einmal bemerkt, dass er seine Finger im Spiel hatte. Was für ein Gott. Micha predigt am Ende seines Buches die Quintessenz seiner Erkenntnis von Gott. Und das lautet so: Wo ist solch ein Gott, wie du bist, der die Sünde vergibt und erlässt die Schuld denen, die geblieben sind als Rest seines Erbteils? Der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er hat Gefallen an Gnade. Er wird sich unser wieder erbarmen, unsere Schuld unter unsere Füße treten und alle unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Wo ist solch ein Gott? Ist es zu viel, diesen Gott zu ehren, ihm zu danken, ihn anzubeten, sich immer wieder an ihn und seine Taten zu erinnern, ihn zu lieben und nur ihn allein? Die Antwort müsste eigentlich lauten, nein, natürlich ist das nicht zu viel. Ist doch klar. In dem nun folgenden letzten Teil dieser Rede des Propheten Micha kommt es einem so vor, als wäre die Stimmung umgesprungen. Wenn die Leute vorher gemeutert haben, sich beschwert haben gegen die strengen religiösen Regeln und die Langeweile am Sonntag beklagt haben und das bunte Heidentum schöner fanden, dann fragen sie jetzt, wie sie es denn zu 100% richtig machen können. Nicht nur einen Widder mit zum Gottesdienst bringen, sondern eine ganze Herde am besten. Nicht nur ein bisschen Öl spenden, sondern ganze Ströme. Nicht nur Tiere opfern, sondern besser noch Menschen. Nicht irgendjemand, sondern jemand, der einem besonders am Herzen liegt, die eigenen Kinder. Ich will es Gott zeigen. Hier ist einer, der es richtig ernst meint. So sind wir Menschen. Wir neigen zu Übertreibungen. Wir kennen das. Da lebt einer auf Teufel komm raus, lässt kein Laster aus und hat es krachen lassen. Und dann findet ihn unverhofft die Gnade Gottes, als es ihm gerade ganz dreckig geht und er nicht aus noch ein weiß. Und da bekehrt er sich und fühlt sich wie neu geboren. Und nun wird er fromm und hält alle Regeln, die man ihn lehrt, und er erfindet noch ein paar dazu, die gar nicht in der Bibel stehen. Und er wird ein Ausbund der Rechtgläubigkeit. Und auf seine Frage, was kann ich denn noch tun, antwortet Gott ihm jetzt, der Allerhöchste. Und er macht einen dicken Strich unter das Gesetz des Mose, unter die 5 Bücher Mose. Und er sagt, die Summe von allem, ist, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Nichts als Recht tun und Güte lieben und demütig sein vor deinem Gott. Das ist die Summe von allen Gesetzen. Recht tun und Gott lieben und demütig sein vor deinem Gott. Und der Mensch fragt, und all die schönen Geh- und Verbote? Und was ist mit den Regeln und den Anweisungen und den Leitplanken und den Grenzen und den Geländern? Was ist mit denen? Und Gott sagt, stecken alle in dieser Summe drin. Recht tun und Güte lieben. Werde menschlich mit deinem Nächsten, denn das ist wirklich göttlich. Gott macht das so. Er liebt die Nicht-Liebenswerten. Er ist gütig zu den Sündern und vergibt ihnen. Er schafft Recht für die, die unter die Geräder geraten sind. Er kümmert sich um die Schwachen. Mach es genauso. Ruf an die, die dich nicht anrufen. Grüße die freundlich, die an dir vorbeigehen. Bete für die, die Gebet verachten. Höre dem zu, der dich nicht zu Wort kommen lässt, weil er so viel zu reden hat. Vergib dem, der dich beleidigt hat. Und demütige dich unter die gewaltige Hand Gottes. Denn du bist nicht stark. Und du bist auch nicht schlau. Ich auch nicht. Sondern dass du noch lebst, ist allein Gnade Gottes. Dass du Atem holen kannst, das macht nur er. Dass du dich regen kannst, ist sein Geschenk. Dass du deine Sinne beieinander hast, das ist seine Güte. Also sei bescheiden und tu, was er dir sagt. Ihr Lieben, ich weiß, dass manche Christen das Alte Testament nicht lieben, weil sie sagen, Gott ist da so streng, das macht mir Angst. Deshalb frage ich zum Schluss, kommt Jesus Christus irgendwie in dieser Botschaft des Propheten Micha vor? Sehen wir ihn in diesem Text irgendwo um eine Ecke kommen und uns zuwenden, uns zuwinken? Ich glaube, ja. Und zwar in der Art, wie Gott dem bösen König Balak eine Nase dreht und wie er dem Schamanen Bileam befiehlt, sein Volk zu segnen, während sein Volk noch gar nichts gemerkt hat und gar nichts davon weiß und selbst vergessen vor sich hin lebt. Im Römerbrief schreibt der Apostel Paulus, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Um wie viel mehr werden wir nun durch ihn gerettet werden vor dem Zorn, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht geworden sind? Denn wenn wir mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, um wie viel mehr werden wir selig werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind? Gott hat schon längst vorgesorgt. Also, mach es wie Gott, werde Mensch. Sei menschlich zu deinen Nächsten. Das ist das eine. Glaube ihm doch, dass er dich schon gerettet hat und dass er das wieder tun wird. Das ist das Zweite. Und das Dritte ist, hör auf ihn, denn er meint dich. Amen.